gegründet. Heute sind wir doch schon einige mehr. Damals haben eigentlich nur Moritz und ich das angefangen. Und heute sitzen wir hier und reden über vegane Schuhe. Und dafür, weil wir dich jetzt ausgelassen haben, haben wir Paul Pollinger eingeladen. Du hast das Label Frei von gegründet, 2014 schon. Und es ging euch darum, den nachhaltigsten Schuh eigentlich herzustellen, den es gibt. Also es war tatsächlich das Ziel, einen veganen Schuh herzustellen aus einem nachhaltigen Material, aus nachwachsenden Rohstoffen. Ihr habt den in Deutschland produziert und soweit ich weiß, war er auch noch kreislauffähig.
Das war er nicht, sollte es sein, aber, aber damit wir überhaupt einen Schuh rausbringen konnten, war er erstmal nicht kreislauffähig.
Das war das Ziel, genau.
Aber genau, wir haben sehr intensiv an einem kreislauffähigen Schuh gearbeitet.
Mhm. Ja. Genau, vielleicht magst du uns ein bisschen von eurem Label erzählen. Es gibt Frei von der Form nicht mehr, aber trotzdem hast du natürlich das ganze Know-how aus der Lederproduktion, aus der Veganproduktion. Und stellt doch einfach mal das Label vor, wie ihr das gegründet habt, was eure Beweggründe dafür waren und vielleicht auch die Hürden und die Probleme, die es da gab.
Ja, also wir haben Frei von aus dem Anlass gegründet, wie wahrscheinlich viele Startups gegründet werden. In dem Fall war es Sarah, also meine Frau, die gesagt hat, Mensch, es müsste doch auch einen veganen Schuh geben, der qualitativ hochwertig ist, nachhaltig und gut produziert. So, ne? Also der eine oder andere kennt das vielleicht noch meistens von den Großeltern. So, die haben sich der Opa ein gutes Paar Schuhe machen lassen. Das wurde dann regelmäßig neu besohlt und hat im besten Fall ein Leben lang gehalten. Und das war so ein bisschen die doch sehr idealisierte Vorstellung davon, wie der Frei-von-Schuh sein sollte. Denn also sowohl für Sarah als auch für mich ist es klar, nachhaltig kann auch nur langlebig bedeuten. Also nachhaltig, schnell, habe ich noch kein Modell erlebt, was das für mich zusammenbringt. Also auch, weil wir das Thema Kreislauffähigkeit hatten und auch Thema Cradle to Cradle und sowas, sind für mich alles keine Modelle, wo ich das Gefühl habe, dass sie die Frage der Schnelllebigkeit lösen, auch wenn sie das ja gerne suggerieren wollen. Deswegen war die Idee, okay, wir brauchen veganes Material, was möglichst hochwertig ist, das heißt auch dann doch als Ideal die Eigenschaften von Leder eigentlich abbildet, weil man eben den klassischen Lederschuh als langlebig und so kennt. Und wir wollten aber gleichzeitig natürlich auf Sozialstandards achten und da war dann sozusagen das Ende der Fahnenstange tatsächlich in Deutschland zu produzieren. Mhm. Und das war insofern erstmal ein bisschen schwierig, weil wir dann dachten, okay, wie findet man raus, wo man in Deutschland einen Schuh machen kann? Ne? Ich meine, es gibt zwar überall Schuhmacher, aber die machen in der Regel Schuhe neu besohlen oder Schlüssel nach, aber in der Regel machen sie keine Schuhe. Und dann ist über eine Bekannte von Sarah, die in Pirmasens aufgewachsen ist, die hat gesagt, ja, Pirmasens ist die Schuhhauptstadt Deutschlands. So, da gibt es noch Schuhmacher und da gibt es das PFI, also ein Prüfzentrum, die halt tatsächlich international auch renommiert sind als Schuhprüfungszentrum und auch der Entwicklung machen. Und dann habe ich bei der IHK Pirmasens angerufen und dann meinte sie, ja, also es gibt, kann ich jetzt zwei Namen nennen, die machen noch Schuhe hier per Hand in Pirmasens. Da hat sie mir das auch gesagt, dann habe ich die beiden angerufen. Und wir haben einen Termin in Pirmasens vereinbart zum Treffen. Und die waren beide skeptisch, also beide Hersteller, aber offen. Und das war ja schon mal was. Also mein erster Anlaufpunkt war die Schuhmacherinnung hier in Berlin. Und der Geschäftsführer begrüßte mich mit dem Satz, Schuhe ohne Leder, das ist ja ekelhaft. Und genau. Und da waren wir schon sehr optimistisch, dass die beiden überhaupt so waren, also diese beiden Firmen, oder kommt vorbei, dann reden wir da mal darüber, mal gucken. So. Mhm. Ja, das haben wir dann auch gemacht und dann stellt sich raus, Pirmasens ist ganz, ganz klein und die kannten sich natürlich und der eine hat dem anderen schon erzählt, da kommen so welche aus Berlin, die wollen vegane Schuhe machen. Und so, und genau, und dann haben wir tatsächlich dann unseren Schuhmacher gefunden, Ralf Siebert und quasi mit seiner Frau zusammen, Zarini nennt sich die Firma. Und der hat uns dann von Anfang an begleitet. Also der war dann überhaupt erstmal so, ja, ihr wollt Schuhe machen, habt ihr daran gedacht, das brauchen wir noch für einen Schuh und das. Und dann, nee, haben wir nicht. So, keine Ahnung.
Ihr hattet keinen Background.
Nee, genau, wir kommen beide gar nicht daher und auch wie viele Teile so ein Schuh hat. und wo man die so herbekommt und was daran dann auch wieder nicht vegan sein kann oder nicht nachhaltig, das war uns am Anfang einfach nicht so klar.
Ja.
Und genau, das ging also relativ schnell. Schwierig war es dann wirklich, Materialien zu finden. Weil da, also vegan, oder erstmal nachhaltige Materialien in der Schuhbranche, das ist so, ja, sind eure Materialien nachhaltig? Natürlich sind die nachhaltig. Ja, okay, warum? Ja, also, ja, weil das ist auch gut hergestellt. Ja, aber was genau, wie sind so Sozialstandards? Ja, ja, also wir kriegen das hier aus Indien und nee, die machen das schon alles richtig. Okay, das reicht uns jetzt nicht, um dieses Material ruhigen Gewissens einzukaufen. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, also gerade Firmen, die Schuhmaterialien vertreiben, haben in der Regel keine Ahnung, was sie da verkaufen, über das, was sozusagen, was darüber hinausgeht, was auf deren Verkaufszettel steht. Ne? Also da steht dann irgendwie PVC, Upper Material, 80% Cotton und dann ist es so, ja, hier.
Das, was da draufsteht.
Genau, so. Und das ist doch auch gut. Und bis hin tatsächlich zu Sachen, die ich als Werbelügen dann abstempeln würde, also was man dann tatsächlich auch bei der Internetrecherche findet, ein super nachhaltiges, veganes Schuhmaterial, 80% nachwachsende Rohstoffe. Mhm. Und das ist dann der Klassiker PVC-Beschichtung auf eben einem Baumwollträger. Mhm. Und PVC ist einfach Schrott. Mhm. Also so, war schon immer Schrott und wird auch nicht mehr besser werden. Mhm. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt diese Werbeversprechen davon zu trennen, was dann im Endeffekt wirklich der Hersteller dann auch wirklich liefert und bietet.
Ja. Wie seid ihr dann nach den Lieferanten gekommen, den ihr dann benutzt habt?
Tatsächlich relativ viel Recherche und der Durchbruch, also ein Durchbruch war tatsächlich, dass wir dann nach Mailand gefahren sind, da auf die Schuhmesse und uns da wirklich dann auch an den Ständen mit den Leuten unterhalten haben. Und da hat dann, das war dann ganz spannend, da hat dann eins zum anderen geführt. Also der dann dieses nachhaltige Obermaterial gemacht hat, der kannte dann auch wieder einen Innensohlenfabrikanten, der quasi recycelte Innensohlen gemacht hat, auch in der Nähe von Pirmasens und so. Und das war da ganz gut, weil da hat man dann gemerkt, okay, die sich ernsthaft damit beschäftigen, die kennen sich dann auch wieder untereinander. Okay. Das heißt, wenn man so, als wir so den ersten Türöffner hatten, ging es dann ganz gut.
Sehr gut, okay. Was heißt, die größten Schwierigkeiten waren einmal eine Produktion in Deutschland wahrscheinlich zu finden und eben Materialsourcen. Mhm. Was sind für dich die größten Probleme bei der Lederproduktion? Also wir sind jetzt gleich in das Thema eingestiegen, alles vegan. Fangen wir nochmal von vorne an. So, was sind eigentlich die, wenn wir an Umweltschäden denken, wenn wir an Tierwohl denken, wenn wir an Menschen denken, die in dieser Produktion arbeiten, was sind da die größten Probleme, die du siehst in der Lederproduktion?
Also es ist, die ganze Lederproduktion ist ein Problem. So, ich glaube, das kann man gar nicht so sehr auseinandernehmen, was da jetzt schlimmer von ist, man kann natürlich, also dadurch, dass ich auch Veganer bin, kenne ich natürlich die Diskussion, man kann sich jetzt sehr lange darum unterhalten, ob man theoretisch Tiere töten darf oder nutzen darf oder nicht. So, aber selbst wenn man das außer Acht lässt, also selbst wenn man sagt, okay, ich esse Tiere und deswegen ist das alles okay, ist alles, was in der Lederproduktion gemacht wird, tatsächlich Schrott. Und das war auch schon immer Schrott. Also schon als im Mittelalter und früher sozusagen angefangen wurde zu gerben, das hat schon immer gestunken, die Gerber waren schon immer vor den Stadttoren. Das war, abgesehen vielleicht, wie man es manchmal, also ich weiß nicht, wer schon mal in Afrika war, da kann man ab und zu so Naturfelltrommeln kaufen und die riechen dann nach Kamelpipi. Und das liegt halt tatsächlich daran, dass da noch mit Kamelpipi gegerbt wird. Okay. Da kann ich jetzt nicht absehen, wie schlimm das ist, wenn man dann sozusagen das hinterher auswäscht und das Kamelpipi ins Wasser kommt. Genau, aber das, also das würde ich so unter diesem natürlichen, so als so sehr idealisierten natürlichen Gärprozess idealisieren, sage ich mal. Aber alles, was industrielle Gerbung ist, ist wirklich, oder nicht Gerbung, das ist ja auch schon wieder falsch, sondern tatsächlich Lederherstellung ist einfach nicht gut. Ne? Also so eine Haut muss sehr, sehr viele Prozesse durchlaufen und die sind alle energieintensiv, wasserintensiv, chemieintensiv, in Anführungszeichen, weil Chemie muss ja nicht, oder Chemikalien sind ja nicht alle schlecht und alle böse, aber es wird einfach relativ viel mit so einem Leder gemacht, bis es dann, oder mit so einer Haut gemacht, bis es ein fertiger Lederschuh wird. Und da hat es aus irgendeinem Grund hat es dann die Leder, ich sag's mal, die Lederlobby, ganz verschwörungstheoretisch, hat es geschafft, dass vegetabil gegerbt irgendwie so das Schlagwort geworden ist, ne? Und dann irgendwie Rhabarberleder, Olivenleder, was es da eben so alles gibt. Was auch total, also was vom Prinzip her eine gute Sache ist, also es ist ein guter erster Schritt zu sagen, okay, wir nehmen natürliche Gerbstoffe. Das Problem ist nur, dass es noch so viele andere Schritte gibt, Färben, Prägen, andere Formen der Veredelung und sowas, wo wieder so viel Mist gemacht wird, dass sozusagen, also nur weil es vegetabil gegerbt ist, ist es dadurch nicht besser.
Genau, es hat einer von vielen Schritten.
Genau, es ist einer von vielen Schritten, der etwas besser ist als die klassische Stromgerbung. Also jetzt so, wenn man es jetzt auf die Natur betrachtet, aber ist eben nicht alles. Und da habe ich mich auch viel mit beschäftigt und es scheint mir so, dass alle Versuche der Lederindustrie, das besser zu machen, tatsächlich eher so externe Sachen sind. Also dann wird dann gesagt, okay, wir sind übrigens eine nachhaltige Lederherstellung, weil wir irgendwie unsere Abwärme wieder zum Heizen nehmen oder sowas. Also es wird oft geguckt, quasi nicht den Prozess an sich besser zu machen, sondern sozusagen das Setting drumherum besser zu machen, um dann zu sagen, aber wir geben uns doch total Mühe.
Um einen Nachhaltigkeitsreport zu schreiben, in dem dann steht.
Genau, was ja auch alles eine super Sache ist. Ne? Ich finde das super, wenn Wasser gespart wird, ich finde das super, wenn Strom gespart wird, wenn CO2-Ausstoß minimiert wird, alles gut. Aber wenn sozusagen das Hauptgeschäft immer noch Mist ist, dann ist halt das Hauptgeschäft immer noch Mist.
Genau, immer Mist.
So, das gilt natürlich auch für den meisten Kunststoff oder den meisten Plastikkram, den es so gibt.
Kommen wir gleich. Kannst du ein paar von diesen Schritten aufzählen, die es da tatsächlich gibt in dieser Lederverarbeitung? Also ich denke mir halt immer, naja, so ein Stück Leder fällt halt nicht von der Kuh, klar. Also es muss halt entfettet werden, es muss das Haar entfernt werden, dann irgendwann wird gegerbt, dann wird es eingefärbt. Kennst du diese ganzen Schritte, bist du da
Film? Ich kenne nicht alle Schritte, wobei sich auch die sozusagen die Mengen unterscheiden, aber es sind so, wenn man so den Durchschnitt nimmt, sind es halt 40 Schritte, die im Durchschnitt so passieren. Also es kommt dann auch wieder darauf an, nimmt man da Spalten mit dazu und sowas, so wird dann ja auch nochmal unterschiedlich behandelt.
Das sozusagen. Ist das,
also die Häute werden in der Regel also erstmal natürlich so entfettet und hart und dann kann man das Leder auch nochmal spalten und dann gibt es sozusagen ein höherwertiges Leder und ein niedrigerwertiges Leder und dann sozusagen geht es ja auch noch weiter, ich weiß nicht, wer den, es gab glaube ich eine ZDF-Doku, war das, Gift auf unserer Haut, hieß sie glaube ich, von Leder. Genau, und dann gibt es ja auch nochmal sozusagen, was mit den Lederresten passiert wird, die dann ja nochmal weiter verarbeitet werden. Ne? Die werden ja nicht einfach aneinander genäht und dann hat man irgendwie so einen Lederflicken. So, sondern ist auch noch mal, wird auch nochmal aufbereitet. So, deswegen, nee, ich habe die leider nicht alle im Kopf.
Schade, aber ja, da gibt es halt noch viele andere Punkte, über die wir gar nicht reden bisher. Auch in der Ökobranche geht es halt immer, ist es sehr beschränkt auf dieses pflanzliche Gerben, was natürlich schon toll ist, wie du schon sagst, aber da gibt es eben noch viele andere Schritte, über die wir bisher leider nicht sprechen.
Genau, also ein zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt auch ist wirklich das Färben. Und da hatten wir auch ein Gespräch mit jemandem vom IVN, ne? Also sozusagen ja, diese Naturtextilien ja quasi zertifizieren. Mhm. Und die sagen auch, ja, vegetabil gerben ist total wichtig und ist total gut, aber wenn man so einen natürlichen Gerbprozess nimmt, hat die Haut am Ende, je nachdem mit was man gerbt, einen gewissen Ton. Also eher so rötlich oder so ein bisschen mehr bräunlich, ist aber alles nicht so schön. Und es gab tatsächlich wohl Lederschuhhersteller, die haben gesagt, okay, wir machen nur diese Gerbung, wir machen sozusagen minimalste Veredelung nur und am besten nicht färben, weil dann auch wieder, also Azofarbstoffe sind ja mittlerweile verboten, aber ne, was da halt so passieren kann. Und die meinen, der Markt nimmt es halt nicht an. Also wenn ich halt, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, die Wahl zwischen Kackbraun und Kackrotschuhen habe, ist das jetzt nicht besonders attraktiv. Dann können die noch so nachhaltig sein.
Ja. Kommen wir zu den veganen Alternativen. Wir haben ja ein paar hier als Ausstellungsstücke quasi. Mhm. Da ist viel Baumwollcanvas, da ist viel recycelte PET-Flaschen, aber da sind halt auch Schuhe aus Kunstleder dabei, die auf zum Beispiel Polyurethan-Basis sind. Ich tue mich da selber auch tatsächlich, muss ich zugeben, immer ein bisschen schwer. Mhm. Also was ist jetzt noch vertretbar? Was ist immer noch besser als ein Lederschuh? ist vielleicht sogar schlechter als ein Lederschuh. Das ist natürlich auch immer eine ethische Frage so. Mhm. Will man vom Tier oder will man eben nicht? Was würdest du sagen? Wo ist für dich die Grenze? Was ist für dich wirklich nachhaltig und was für Material würdest du auf gar keinen Fall anziehen?
Also ich würde tatsächlich keinen PVC verwenden. Also Baumwolle mit PVC beschichtet würde ich prinzipiell ablehnen, wobei, auch da haben wir bei der Recherche ausgefunden, relativ viel so im medizinischen Bereich wird damit gemacht, weil man das halt natürlich super steril halten kann. Also wenn man sich beim Arzt auf so eine Liege legt, ist das in der Regel so ein PVC-beschichteter Baumwollträger. So. Aber da würde ich jetzt erstmal von Abstand nehmen. Also alles, genau, PVC ist jetzt einfach nicht so ideal. Dann haben wir bei Freifon schon probiert, eben keinen fossilen, wenn ich es mal, Rohstoffe zu nehmen. Ne? Also das heißt, wenn ich einen normalen Kunststoff oder ein normales Plastik habe, was ölbasiert ist, haben wir probiert, es nicht zu nehmen. Mhm. Auch da wieder gibt es zu Recht den Einwand, naja, also das bisschen Öl, was in diesem Kunststoff drin ist, da hat man mehr Öl verbraucht, wenn man, außer man ist gelaufen, in den Schuhladen geht, um die Schuhe zu kaufen, sozusagen hat man, das ist ein ganz lustiges Argument, aber zieht für mich auch nicht, weil also immer wieder zu sagen, es ist ja gar nicht so viel, irgendwann ist es trotzdem leer und wenn ich immer noch perfidere Methoden mir ausdenke, um das irgendwie aus dem Boden zu kriegen, die fossilen Brennstoffe oder wie auch immer man es dann nennt, ist einfach keine Lösung. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf nachwachsende Rohstoffe gehen und dann sind dann eben auf einen Kunstleder gekommen, was aus Getreideabfällen in Italien auch hergestellt wird. Also da war uns dann auch wichtig, nicht, dass irgendein italienischer Lieferant, also der kann das immer noch belogen haben, so, da hoffe ich, dass er das nicht hat, aber dass tatsächlich die Produktion auch in Italien ist von diesem Material. Ne? Also es ist jetzt nicht ein italienischer Hersteller, der das dann irgendwoher aus China einkauft und die sagen, ja, ist hier so Getreideabfall, dass das nicht so ist. Und genau, das war für uns schon so ein Kriterium. Mhm. Und dann würde ich schon sagen, ist Recycling auch nicht die Lösung, aber glaube ich ein ganz guter Schritt. Mhm. Ja, also da, ich meine, in einem anderen Laden hast du ja zum Beispiel auch wahrscheinlich Sachen von Bleed, die ja relativ viel Kork nehmen als Werkstoff. Und da ist man dann wieder so natürlich in der Erbsenzählerei. Die Nachfrage nach Kork ist mittlerweile so groß, dass Kork eigentlich auch nicht mehr nachhaltig angebaut wird.
Okay.
So. Also, oder die Gefahr, genau. So, und deswegen ist natürlich, muss man immer abwägen. Ne? Also nachwachsender Rohstoff ist nicht per se gut. Oder wenn ich jetzt eine Naturkautschuksohle habe, für die aber Regenwald gerodet wurde, weil sie dann so eine Monokultur Kautschukbäume dahinstellen, habe ich auch nichts gewonnen. Ne? Aber das ist, genau, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da wirklich so einen Strich drunter zu machen und zu sagen, das ist es für mich, das ist es nicht für mich. Wir haben da probiert, so ein bisschen nach unserem Gefühl zu gehen. Ja. Ne? So, deswegen würde ich auch bei veganen Alternativen immer sagen, ja, einfach überlegen, ist es, also hat man das Gefühl, das ist eine gute Idee, was die da machen, oder hat man das Gefühl, irgendwie klappt das nicht?
Mhm. Warte irgendwann mal an einem Punkt, an dem ihr gesagt habt, oh, wir stellen jetzt doch auf Leder um, weil es einfach zu kompliziert?
Nee, das, also da waren wir dann, da war sozusagen vegan als sozusagen Grundpfeiler dieser ganzen Geschichte, kam nicht in Frage. Und auch die Produktion zu verlagern. Ne? Also, weil und natürlich jeder gesagt hat, so Deutschland, Lohnkosten, seid ihr irre? So, ihr zahlt irgendwie das Zehnfache von dem, was man in Portugal zahlt. Warum tut ihr das? Und dann so, dann natürlich nochmal speziell, wenn man eben Ralf und Karin, also ne, die Schuhmacherfamilie, kennengelernt hat und hat dann quasi mit denen so ein Business aufgezogen und die machen es jetzt auch noch weiter und so. Und dann sozusagen so, nee, wisst ihr was, ihr seid mir einfach zu teuer. So, ich gehe jetzt nach Portugal, weil das halt ein Zehntel kostet. War für uns auch keine ernsthafte Überlegung. Mhm. Also da war dann so, also entweder es geht so oder es geht halt nicht.
Mhm. Ja. Was entgegnest du, wenn jemand kommt mit dem Argument, vegane Schuhe halten aber nicht so lange, sind nicht langlebig? Was ist da dein Argument?
Dass das wie immer im Leben und wie bei jedem Produkt, was man sich kauft, tatsächlich einfach auf die Verarbeitung ankommt. Ne? Es gibt einfach sehr gut verarbeitete vegane Schuhe. Es gibt auch sehr gut verarbeitete Lederschuhe. So, das sind dann eben die, die ein Schuhmacher gemacht hat, die man dann besohlen kann und die dann irgendwie ein Leben lang halten im Ernstfall. Aber ich meine, also ich kann mich noch an auch Lederschuhe oder nicht explizit vegane Schuhe erinnern von mir, die einfach Schrott waren, die ich gekauft habe. Also die sind auch einfach kaputt gegangen. Und wenn ich halt billigen Kleber nehme, wenn die Leute nicht genug Zeit haben, die Sachen anständig zu vernähen und sowas oder die Sohlen festzukleben, so dann wird, egal ob es ein veganer Schuh ist oder ein Lederschuh, dann wird das halt einfach ein Scheißschuh. Mhm. So, also.
Ich kann auch mal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also ich habe 3-4 Paar vegane Schuhe, die trage ich seit 3 oder 4 Jahren und die halten halt alle seitdem. Und ich habe die noch kein einziges Mal zum Schuhmacher gebracht. Also ich glaube halt auch, oder mein Gefühl ist, dass wenn man halt auch bei bestimmten Marken halt einfach guckt und auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, als beim Discounter irgendwann mal ein veganes Paar Schuhe zu kaufen, dass man dann auch wirklich Schuhe bekommt in einer veganen Qualität, die auch wirklich langlebig sind. Und das ist für mich auch immer kein Argument, aber ich höre es immer wieder auch von uns im Laden.
Ja, also ich meine, also Sarah und ich, wir haben das mal mitbekommen, wir waren im Kops essen, ne? Also, kennt ihr vielleicht eine oder andere, das vegane Restaurant. Und da war irgendwie so ein doch sehr interessiertes, älteres Ehepaar am Nebentisch und die unterhielt sich, vegan ist ja interessant und alles ist ja auch doch ganz lecker. Und so. Und dann, ja, aber es gibt ja auch Leute, die kleiden sich dann vegan und haben dann irgendwie den Kellner gefragt, so ja, mit veganer Kleidung, wo man die denn bekommen könnte und so. Und dann hat er tatsächlich gesagt, so, ja, es gibt hier so einen veganen Schuhladen, ist jetzt auch nicht so weit, ich nenne jetzt den Namen hier nicht
mehr.
Okay, egal. Aber die sind auch manchmal ein bisschen teurer, die Schuhe, aber gehen Sie einfach zu Deichmann, die haben auch so ganz günstige Kunstlederschuhe, die kaufen sich dann einfach, die sind auch vegan. Dann denke ich so, ja genau, das ist die bestmögliche Antwort, die du mir jetzt irgendwie geben konntest. Ich meine,
dass der im Kopf essen geht.
Ja, ne, also da geht jemand hin, der Wert darauf legt, dass er gute Lebensmittel bekommt, und dem sage ich dann, ja, kauft dir halt einen Giftmüllschuh im Deichmann oder Reno so, und hoff, dass dir nicht die Füße abfallen, so, wenn du ihn einmal barfuß getragen hast und geschwitzt.
Gute Überleitung.
Ja, also, Entschuldigung. Ne, also, und klar, wenn ich da halt hingehe und kaufe dann so einen Kunstlederschuh, dann ja, habe ich halt einen scheiß Schuh und dann kann ich sagen, oh, vegane Schuhe sind aber auch kacke. Ich kann auch Rügenwalder wie Mortadella kaufen, die schmeckt halt nicht, und dann kann ich sagen, vegane Ersatzprodukte ist doch alles kacke. So, ja, kann ich machen, aber ist halt auch
sehr wahrscheinlich. Bisschen einseitig, ja, genau. Ja. Aber gute Überleitung. Die nächste Frage wäre nämlich, es gibt natürlich auch das Argument mit dem Schwitzen. Nehme ich in einem veganen Schuh andere Substanzen über den Schweiß meinetwegen auf, toxische Substanzen, die ich über einen Lederschuh nicht aufnehmen würde? Wie ist da dein Meinung zu?
Hängt auch wieder vom Material ab. Da ist ja auch so, ich meine, es gibt sozusagen auch das Vorurteil, ja, in veganen Schuhen, da schwitzt man ja und sowas. Ne? Also kennt jeder, der lange irgendwie auf so einem BVG, im Sommer auf so einer BVG-Kunstlederbank gesessen hat. Ja, da schwitzt man, da atmet nichts. So, aber es gibt eben auch, also zum Beispiel das Material, was wir hatten, das war tatsächlich einfach nicht irgendwie so ein Träger, der einfach nur so beschichtet war, sondern es war tatsächlich atmungsaktiv. Also da ist sozusagen der Wasserdampf rausgekommen. Also das, was im Schuh verdampft, und wir haben ein ordentliches Innenfutter genommen, das war bei uns war auch so ein Bambus-Frottee, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, und das war halt auch nochmal so, dass das halt die Feuchtigkeit aufnimmt und wenn ich den Schuh ausziehe, dann die Feuchtigkeit wieder rauslässt. Also das hängt halt ganz extrem davon ab, ob ich eine vernünftige Innensohle habe oder und ob ich ein vernünftiges Innenfutter habe bei dem Schuh. Und auch da, ganz egal, ob vegan oder nicht vegan, also wenn ich einen ordentlich behandelten Lederschuh habt, da atmet da auch nichts. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie, ne, so die natürliche Haut ist, die ich mir dann da so drüber lege. Ne?
Also abgesehen davon, dass man ja auch beim Lederschuh, wenn er konventionell gegerbt wurde und so weiter behandelt wurde, habe ich ja das Gleiche, dass das in die Haut geht.
Genau, das ist ja auch, das hat ja bei Leder diese große Diskussion überhaupt ausgelöst, ne? Also dass dieses Chrom 3 zu Chrom 6 werden kann, ist ja, ne? Die Details sparen wir uns, aber dass das halt, dass da tatsächlich Leute einfach allergisch drauf reagieren.
Weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir das, sollen wir das sparen oder sollen wir es erklären? Also gibt es Leute, die sagen, okay, Chrom ist uns nicht bekannt in der Ledergerbung? was damit passiert. Nein, es ist euch allen bekannt.
Okay. Und genau, da, also da gibt es auch wieder eine spannende Geschichte zu erzählen. Und da ist dann auch wieder egal, was das für ein Schuh ist. Unser Schuhmacher hat ab und zu, wusste ich auch nicht, dass es das gibt, musste ab und zu mal Schuhchargen reparieren, die aus Übersee gekommen sind von bekannten großen deutschen Schuhherstellern. Mhm. Und da kamen dann so 1000 Paar und da war dann irgendwas nicht so richtig. Also da war dann zum Beispiel irgendwie so eine Naht aufgeklebt und dann hat er tatsächlich in Handarbeit bei 1000 Schuhen...
Bei allen Schuhen.
Ja. Ne? Und der hat, und das, ich werde es nie vergessen, der hat in einem Karton einen imprägnierten Frosch gefunden. Das sah also ein bisschen aus wie bei Körperwelten. Das war wirklich einfach so ein Frosch, der so... So, und... ja, und das ist natürlich, wenn so Schuhe verschifft werden oder wenn auch andere Güter verschifft werden, die werden halt begast zum einen. Das erklärt, warum der Frosch also sowieso tot ist, weil kein Sauerstoff. Aber sozusagen dieses Imprägnieren kommt dann tatsächlich auch durch Pestizide, Fungizide, die da, also damit halt der Schuh auf dem Weg nicht anfängt zu gammeln oder auch bei anderen Textilien. Und da kann es natürlich schon sein, wenn das halt noch in dem Schuh ist und ich gehe dann jetzt im Ernstfall barfuß da rein, schwitze ein bisschen und bin... Ich denke jetzt so, wenn man jetzt, ja, also im schlimmsten Fall, genau, kann man darauf allergisch reagieren oder einfach so, wenn die Konzentration hoch genug ist, dass ja, man irgendwie sich auf jeden Fall nichts Gutes mit tut. Mhm. Das fand ich schon krass, so einen imprägnierten Frosch mal zu sehen. Aber wie gesagt, das war dann nochmal die Bestätigung zu sagen, nee, ist schon geil eigentlich, das in Deutschland zu machen.
So. Ja, definitiv. Gibt es für dich die Lederalternative, würdest du sagen, das ist das Nonplusultra?
Ich finde, es hängt tatsächlich einfach echt davon ab. Also es hängt wirklich von der Art des Schuhs ab. Ne? Also ich finde tatsächlich, also so bei Turnschuhen finde ich schon einfach, ich sage es mal so ein bisschen, eine gute Biobaumwolle, also ein guter Oberstoff aus Biobaumwolle und irgendwie ein gutes Innenfutter, das Richtige sein. Bei einem Herrenschuh fand ich tatsächlich das Material, was wir hatten, echt gut, ne? Weil es irgendwie doch auch geschmeidig ist. Also manchmal hat man es ja auch, dass es ein bisschen so Kunstwehr, so ein bisschen sehr straff ist einfach. Das war bei unserem Material so ein bisschen geschmeidiger.
Was war das für ein
Material? Die Firma hieß Sisa.
Ja.
So sitzt halt in Italien und die haben so unterschiedliche, Produktreihen. Also ich vergesse immer den, oder hab's vergessen, das Kürzel für italienische Firma, also was wie in Amerika Inc. und sowas, in Deutschland ist ja immer GmbH und dann Sisa und dann dieses italienische Firmenkürzel. Wie man spricht, S-I-S-A. Und dann, also ist auch nicht so, tatsächlich, also genau, auf der Webseite findet man nicht so viel oder hat man damals nicht so viel gefunden, das war tatsächlich dann über die Meile in der Messe. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses italienische Firmenkürzel ist, aber genau.
Und die Zusammensetzung war?
Die war tatsächlich, war eben ein Kunststoff aus, also nennt sich dann der PLA, aus quasi, Getreideabfällen, also so Stärke basiert.
Und da war sonst nichts dran?
Also es war noch, da habe ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr die Prozentzahl im Kopf, eine relativ niedrige Prozentzahl an noch sozusagen Rohöl basiert.
Ja, okay. Mhm. Ja. Das Polyurethan? Mhm.
Oder? Ja, genau.
Mhm. Okay. Dann ganz spannend, gibt es Repair-Modelle oder Geschäftsmodelle, die sich darauf spezialisiert haben, ein Kreislaufsystem herzustellen beim Schuh. Also ich bin tatsächlich so, ich kenne kein einziges Schuhlabel, was anbietet, A, den Schuh zu reparieren oder B, zu sagen, wir nehmen den zurück und machen dann neuen raus oder recyceln den oder irgendwas. Du bist ja auch in dem Bereich auf jeden Fall sehr aktiv. Gibt es da Modelle? Kennst du irgendwas? Wäre das was Wünschenswertes auch für die Schuhbranche?
Es wäre auf jeden Fall was Wünschenswertes für die Schuhbranche. Also weil gerade sozusagen die Idee, also wir hatten auch die Idee, es ist dann nie dazu gekommen, aber tatsächlich, dass man den Schuh ne, also tatsächlich instand setzen, wenn ich es jetzt mal lassen kann, damit sozusagen auch am Ende dieses ganze Projekt sinnvoll ist, denke ich, gehört das dazu. Genau, bei uns ist sozusagen in dem Fall auch jetzt kein Modell bekannt, was das so macht, außer eben tatsächlich so der alte Schuhmacher, der dann die Schuhe neu besohlt oder irgendwie...
Wo man ihn selber hinbringt.
Genau, wo man ihn selber mitbringt. Ne? Und das fängt dann auch schon an. Also viele können halt Sohlen mittlerweile kleben natürlich, aber wenn man jetzt halt zum Beispiel so rahmengenähte Schuhe hat, so, das ist dann schon wieder ein bisschen aufwendiger. Macht dann nicht jeder. Mhm. So, genau, aber da ist genau, ist mir jetzt so kein Modell bekannt. Es gibt so ein paar, also es gibt immer mal wieder so Pilotprojekte, also zum Beispiel Nike hat das gemacht, dass sie dann, man konnte seine Schuhe abgeben und daraus haben die dann so Sportplätze gemacht, also Downcycling im klassischen Sinn. Genau, aber soweit ich das weiß, sind das alles eher so Leuchtturmprojekte gewesen. Also ich weiß jetzt, meines Wissens nach ist das jetzt nichts, was im großen Stil quasi zur Firmenphilosophie irgendwo...
Mir ist ja auch nicht bekannt.
Im Nicht-Veganen-Bereich machen, glaube ich, Red Wing-Shoes sowas.
Ah, okay.
Also die haben gleich eine 10 Jahre Garantie oder so auf den Schuhen, man kann die reparieren lassen. Und okay. Birkenstock bietet das auch
teilweise. Ja? Birkenstock, okay. Das wusste ich auch nicht. Die Lederindustrie ist eine der schmutzigsten Industrien dieser Welt. Das müssen wir vielleicht auch nochmal hier klar und deutlich sagen. Ich frage mich immer, warum es wenig politischen Druck gibt, wenig Initiativen. Vielleicht kenne ich sie auch noch nicht, aber da passiert relativ wenig auf der politischen Agenda, diese Lederindustrie mal in Schranken zu weisen oder da für Veränderungen zu sorgen. Wie geht dir das? Beschäftigt dich das?
Ja.
Gibt also, es da was?
Genau, also hat mich damals vor allen Dingen viel beschäftigt und beschäftigt mich heute noch also ich mache auch so ein bisschen politische PR-Arbeit, also strategische PR-Arbeit. Und da gibt es ja das beliebte Mittel des Framings. Ja, also ich denke mir Worte aus oder benutze Worte, um die so zu besetzen, dass ich recht habe und alle anderen nicht. Das ist ein bisschen, also sehr, sehr vereinfacht gesagt. Ne? Und es ist halt schon so, und also als wir auf der Ethical Fashion Show waren, waren auch einige grüne Politiker bei uns am Stand und sowas. Und es ist einfach so, Leder ist der Naturstoff und alles andere ist Plastik. So. Und das kommt natürlich, also das ist einfach schon sehr, ist einfach sehr, sehr fest verankert. Ne? Also allein, wenn man dann so ein bisschen sensibilisiert dafür ist, wird Plastik, also wer sagt Plastik? In der Regel Leute, die es böse finden. Also Plastik ist immer böse. Wenn man gerade mit den Leuten spricht, die sich mit so Bio-Plastik auseinandersetzen, die sagen mittlerweile alle Kunststoffe, weil eben Plastik so besetzt ist als Wort. Und solange quasi bei den meisten Leuten, inklusive der Politik und der, ich sag jetzt mal, allgemeinen Interessensvertreter oder Lobbyverbände, quasi ganz klar ist, Leder ist Natur gleich nachhaltig und Plastik ist Chemie gleich nicht nachhaltig, wird da nicht viel passieren, denke ich. Also, weil, also außer, dass Frau Bodde ab und zu mal irgendwo einen Artikel drüber schreibt, also sie von Greenpeace einen Artikel darüber schreibt, dass das ganz schlimm ist oder dass ZDF mal so eine Reportage bringt, wird, glaube ich, solange in der Gesellschaft noch so eine Idealisierung von Leder als Naturprodukt existiert und eine Verdammung von Plastik ist alles böse, glaube ich, passiert da nicht viel. Mhm. Und deswegen, also mein Wunsch ist, und das war auch schon damals, dass tatsächlich alle Kunststoffhersteller, die es ernst damit meinen, sinnvolle, gute Kunststoffe herzustellen, dass die es irgendwie schaffen, sich an dieser Diskussion wieder zu beteiligen und zu sagen, hier, so, wir sind nicht mehr in den 80ern, wenn Kinder irgendwie an chinesischem Spielzeug nuckeln, dass irgendwie dann drei Köpfe wachsen. So, das muss nicht mehr so sein. Und es gibt gute Kunststoffe. Und genau, ich glaube aus ganz, ganz vielen Gründen, dass tatsächlich auch Kunststoffe im positiven Sinne einfach die Zukunft in ganz, ganz vielen Branchen sind. Mhm. Ja, und ja, Kunststoff ist ja auch ein sehr weiter Begriff.
Mhm. Gibt es was du dir für die Schuhbranche, also abgesehen davon, was du dir generell dafür für die Schuhbranche wünscht?
Ja, ich finde es total gut tatsächlich, wenn die Schuhbranche oder allgemein die Modebranche ein bisschen so, also das, ich sage mal so, dass die Statements nicht mehr so kurzweilig sind, wie sie jetzt sind. Also ich finde es einfach schade, dass es eigentlich nicht mehr sozusagen um die Qualität, also dass das Statement nicht mehr die Qualität des Produktes ist, so, sondern das Statement ist sozusagen, ist das Produkt gerade in oder nicht? So, ist das irgendwie, ne? Ja, ist halt in Fashion oder nicht? Und ich habe das Gefühl, vielleicht idealisiere ich das aber auch, dass das mal anders war. Also ich habe so Gefühl, es gibt halt Klassiker und diese Klassiker so gibt es nicht ohne Grund. Und ich habe so das Gefühl, das ist was, was ja, der Branche allgemein gut tun könnte.
Mhm. Wenn wir uns alle mal wieder ein bisschen zu mehr zu mehr Langsamkeit bewegen könnten.
Ja, also das heißt, also ich glaube gar nicht nur Langsamkeit. Langsamkeit ist ja, finde ich, also da geht es mir so langsam, ist bei mir immer so ein bisschen negativ besetzt. So. Ja. Sondern ich glaube tatsächlich sowas wie eine langfristige Wertschätzung. Mhm. So. Ja, und das heißt, muss ja nicht heißen, dass man so macht wie ich, so ein paar Schuhe und das trage ich dann, bis ich es nicht mehr tragen kann. Mhm. Sozusagen, das ist ja nicht so, das ist vielleicht so das andere Ende des Spektrums. Aber halt so irgendwie so ein paar Sachen haben wir mir denkt, geil, so das ziehe ich heute an. Und oh geil, das ziehe ich morgen an. So, und dann aber die Produkte auch so gut, dass das möglichst lange funktioniert. Ne? Also klar, wenn ich halt einen Schuh oder ein Kleidungsstück habe, was nach zweimal Tragen kaputt ist oder sich nach dreimal Waschen irgendwie verzieht oder sowas, ne? Also sozusagen ist das ja auch wieder kontraproduktiv zu meiner Idee von langlebiger Wertschätzung von Sachen. Genau, von hochwertigen Sachen.
Ja. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank schon mal dafür. Habt ihr Fragen? Fällt mir spontan was ein, was ihr noch unbedingt wissen möchtet? Ja, okay. Fangen wir bei Nina an.
Das ist eher eine Frage an dich. Mhm. Ich würde gerne wissen, nach welchen Kriterien du dann die Schuhe im Laden aussuchst.
Ja, ist tatsächlich, also ich versuche im Sommer natürlich Sachen aus Biobaumwolle zu nehmen. Also Athletics zum Beispiel sind ja tatsächlich einfach Biobaumwolle. Du sitzt jetzt vor dem Bejas, das ist viel recyceltes PET. Meine Information ist von meinem ehemaligen Dozenten, dass recycelte PET-Flaschen besser sind als recyceltes Plastik generell. Also er sagt zum Beispiel, naja, diese Debatte um wir fahren jetzt raus aufs Meer und sammeln das Plastik ein, ist eine schöne Idee, aber am Ende des Tages ist eine PET-Flasche ein reines Material, was wenig Sonneneinstrahlung abbekommen hat und so weiter und so fort. Also da setze ich auf recycelte PET-Flaschen und es muss auf jeden Fall natürlich fair produziert sein. Die meisten sind innerhalb Europas und bei NAE, also das, was jetzt hier auch so nach Kunstleder aussieht, ist es dann aber schon häufig ein Polyurethan. Also das ist halt immer noch die Krux. Ich weiß, du sagst das mal so schön, das ist ein paar Jahre her, da hast du gesagt, naja, einen Tod sterben wir immer. Und klar, also ich habe mich natürlich gegen Leder entschieden und deswegen bin ich dann, okay, Polyurethan geht noch durch, aber es geht natürlich auch besser. Und da bin ich natürlich auch selber, wie ich vorhin schon gesagt habe, muss man natürlich immer gucken, so was kann man mit seinem Gewissen vereinbaren und was möchte man halt auf gar keinen Fall.
Ja. Ich habe auch noch eine Frage, es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, und zwar geht es um die, also um die Biodegradabilität, wenn man so sagen kann. Also gibt es irgendwie Oberstoffe oder auch Sohlen in dem veganen Bereich, die sich sozusagen kompostieren lassen? Oder ist es sozusagen so, dass man da immer dann das böse Wort Plastikmüll hinterher hat? Ich frage mich oft, was ist jetzt besser? Also hinterlasse ich dann irgendwie Müll mit den Schuhen, die ich kaufe? Oder gucke ich, dass es irgendwie wenigstens möglich langfristigen Einfluss hat?
Mhm. Unsere Sohle zum Beispiel, die waren biologisch abbaubar, wobei man auch da aufpassen muss.
Was war das denn für ein Material? Also ich weiß gar nicht, was es da gibt.
Habe ich natürlich gerade ein Blackout, ich komme jetzt nicht drauf. Ist das gleiche Material, was Puma damals für ihren Cradle-to-Cradle-Stoff benutzt hat? Ich komme gerade nicht drauf, tut mir leid. Aber vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Genau, also da haben wir natürlich auch geschaut, so mit erstmal, was ist überhaupt ein Biokunststoff? So, und in unserem Fall haben wir uns dann dafür entschieden, okay, wir wollen biologisch abbaubaren Kunststoff haben. Und da ist es aber so, dass dieses biologische Abbaubar laut EU-Kunststoffverordnung sich natürlich auf eine industrielle Kompostierung bezieht. Das heißt also nicht, ich kann die Sohle nehmen und irgendwie in Görlitzer Park werfen und eine Woche später ist da nichts mehr, sondern das hat dann schon so mit Mengen und der Temperatur und so. Aber ja, theoretisch, genau, geht das. Großes weiteres Aber ist, meistens schafft es die Sohle gar nicht bis in die Kompostierungsanlage, weil sich der Müllverwerter denkt, geil, das brennt, macht Strom, verbrenne ich doch lieber. So, das ist genau, das ist dann sozusagen nochmal eine ganz andere Debatte sozusagen, die da dran hängt. Aber ja, es gibt Hersteller und auch wirklich Hersteller, die sich da echt Mühe geben, eben das wirklich zu gewährleisten und dann auch, genau, dass eben kein Müll, also nicht Müll sein muss, wenn sozusagen das, die anderen Umstände stimmen.
Also von beiden, also vom Obermaterial, sowohl das Obermaterial als auch von der Sohle.
Genau, also genau, geht sowohl als auch.
Du hast vorhin gesagt, was ich super interessant finde, dass das Problem in der Diskussion eigentlich auch immer so ein bisschen ist, dass jeder als Naturprodukt angesehen wird und Plastik ist halt das Künstliche und das ist schlecht. Hast du das Gefühl, weil du ja auch so ein bisschen dich mit veganen Lebensmitteln beschäftigst, dass Menschen verstehen, dass halt hinter dem Weder halt auch eine Kuh ist und die Kuh auch irgendwie Land in Anspruch nimmt und irgendwie Abgase abgibt? Und weil man das ja viel, wenn man über vegane Ernährung spricht, ist das ja immer eine Argumentation, die eventuell auch schon Leute verstehen, was dahinter steht, hinter so einer Kuh oder einer Herde Kühe. Hast du das Gefühl, dass das auch eine Chance wäre, das in die Wiederdiskussion mit einzubringen, oder glaubst du, das ist zu weit?
Also meiner Erfahrung nach mit Frei von, wo wir auch auf vielen Messen waren, ist das zu weit weg für viele. Interessanterweise kann man beobachten, auch wenn das jetzt nicht politisch korrekt ist, das zu sagen, aber ich muss da tatsächlich mal sexistisch sein. Männer finden die technische Innovation total gut. Also wenn ein Pärchen bei uns an den Stand kam, hat man die Männer tatsächlich am meisten damit begeistern können. Mit so, hier, also der Hersteller, der hatte auch so eine Mappe, wo dann so Körner waren. Und hier, ne, und das wird dann aufgelöst und dann wird da Stärke und dann machen die so Material raus. Das fanden die Männer immer total gut. Und Frauen tatsächlich über das Gefühl auch. Ne? Das hat ja vorhin erzählt, so unser Schuh war so ein bisschen weicher vom Material her, also nicht ganz so fest. So, also da war irgendwie eher das haptisch-taktile so, und Männer waren so, ah, Innovation, Technik. So, ich weiß, es ist jetzt, genau. Also genau, und ich hatte das Gefühl, zumal auch oft dann, also ich war auch auf der Innertext auf so einem Talk und da wurde dann auch begegnet so, ja, aber ne, wir essen ja sowieso Fleisch, das heißt, die Kühe gibt es ja sowieso, dann kann ich doch auch gleich die Haut verwenden. Und da, also, und deswegen benutze ich auch das Argument sowieso nicht so gern, das ist halt ein Scheinargument. Also, wenn den Müll zu verwerten so unglaublich dumm ist und so unglaublich viel Schaden anrichtet, lasse ich ihn lieber Müll sein. So, also, die Häute zu verbrennen wäre viel besser, also, jetzt mal sehr verallgemeinert gesagt, als diesen ganzen Mist, der da hinten dran hängt. Ne? Deswegen ist sozusagen diese Argumentation, ja, gibt es jetzt die Kuh und die hat ja sowieso eine Haut und so. Ich glaube, also für mich muss man die gar nicht vorschreiben an der Stelle.
Gar nicht so eine richtige Frage, aber was dazu, mich stört halt auch immer total, dass Leute eben, wenn es dann darum geht, dass es halt immer nur um die Kuh geht. Und um dieses so, ja, die Haut ist ja irgendwie sowieso da und das ist ja halt irgendwie Abfall und bla bla bla. Und jetzt sagst du, das ist eh irgendwie Quatsch. Aber irgendwie wird ja halt auch immer so krass vergessen, wie die Verarbeitung halt stattfindet und dass es so ein soziales Thema eigentlich auch ist. Und bei mir war es zum Beispiel schon ganz oft so, wenn ich mit Leuten drüber gesprochen habe, dass es eigentlich immer so ganz gut als Argument aufgenommen wurde, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber dann denk doch mal dran, also wer steht denn da halt dann in der Brühe und so. Und es geht halt nicht nur darum, dass ich vielleicht die Kuh ganz doll lieb habe, sondern ich eigentlich auch die Menschen ganz okay finde, die halt damit arbeiten müssen. Es ist nicht nur ein veganer Thema, sondern es ist nicht nur ein Tierthema, sondern es ist auch ein Menschenthema.
Und Umweltthema noch oben drauf.
Ja, genau. Aber viele alles. Sind halt nur so, ja, du magst halt Tiere ganz doll.
Ja. Wenn man das den Leuten mal, also gerade in dieser Doku fand ich auch, dass man das sehr gut gesehen hat, wie die Leute halt wirklich ohne Schutzkleidung in diese Kübel gestiegen sind, um dort die Lederhäute drin zu versenken und natürlich mit Ausschlägen und sonstigem zu tun hatten. Und ja, das ist auf jeden Fall auch mal ein wichtiges Thema.
Ja. Genau. Also mir ist auch die Qualität sehr wichtig, dass der Schuh sehr langlebig ist. Dann habe ich Hunde, die sind natürlich super. Aber was könnte ich zum Beispiel meinen Bloglesern oder so mitgeben, um zu das ist ein gut verarbeiteter Schuh, das ist ein schlecht verarbeiteter Schuh. Also ein bisschen, mir kenne ich das für Dummies. Okay, das ist eine gute Qualität. Naja, aber das ist schon so, da kauft man was und ist vielleicht auch nicht so günstig und dann zerfällt es nach einem Jahr. Das haben wir ja auch im Bio-Bereich, das ist auch schon gut passiert.
Ja, ja, stimmt.
Manche haben dann Händchen dafür, das
Also das Problem ist, man sieht es meistens erst hinterher, wenn es zu spät ist. Aber also wo man tatsächlich darauf achten kann, weil wir haben uns natürlich auch, so auch die Produktion, also dann bei unserem Schuhmacher angeguckt, haben das mal so mit durchlaufen und sowas. Und tatsächlich mal angucken, wie sind die Nähte verarbeitet und vor allen Dingen auch, wie ist die Sohle verklebt. Ja, also gibt es immer noch, also kann immer noch um was schief gehen, aber wenn du das Gefühl hast, wenn du den Schuh so in die Hand nimmst und so die Sohle sitzt irgendwie halbwegs mittig und es guckt nicht allzu viel irgendwie sozusagen, dass sich das schon von dem Kleber löst. Und wenn die Nähte nicht irgendwie allzu krumm sind, dann kannst du immerhin schon mal davon ausgehen, dass die Person wenigstens so ein bisschen Zeit hatte, das zu machen. Ja, und das ist hoffentlich und mutmaßlich dann ein ganz guter Indikator dafür, dass da sorgfältig gearbeitet wurde. Ja, und dass die Leute eben auch, und das ist halt wieder das Ding, auch mit den Arbeitsbedingungen, dann halt auch die Zeit hatten, das so zu machen und halt nicht so, und so sehen selbst in Portugal oft die Schuhproduktionen aus, so eine Naht, die nächste Naht, Sohle, Innensohle. So, und dann, ne, also ist halt Akkordarbeit, auch in Portugal oft.
Ja, ja.
Und genau, aber da gibt es natürlich super Schuhproduzenten, aber das wären so die, eigentlich das Einzige, wo ich so sagen würde, da würdest du es merken spontan oder könntest du dich dran orientieren.
Aber dann müsste ich ja schon mehr über das Label wissen, sozusagen, was sehe ich ja nicht, wenn ich den Schuh in der Hand habe.
Genau, also so mit dem Schuh siehst du tatsächlich nur die Nähte und wie ist es sozusagen verklebt, ne, und
naja, aber ich finde schon, man sieht jetzt, wenn du jetzt einen gleichen Schuh in der Hand hast, dann sieht der schon meistens ein bisschen schief.
Genau, also, wollte ich gerade sagen. Ja, also,
manchmal, dass der Kleber so raus.
Ja, genau. Ja. Ja.
Genau, also ne, guck dir, also das ist jetzt auch wieder sehr pauschal gesagt, aber schau dir einen Schuhpaar für 9,99 an, auch komplett vegan. genau, da sieht man dann Klebereste oder die Sohle ist schief oder irgendwie die Nähte sind nicht so ordentlich. Und, also.
Jetzt werden sie hier ganz genau unter die Lupe genommen. Fertig.
Nein, super. Und bei denen hier sieht man es ja zum Beispiel auch, die haben eine Naht und die ist ja auch drin. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal besser, als wenn es nur geklebt ist.
Mhm.
Und dann vom Halten her, also auf so eine Ethik.
Ja. Ja, sehr schön. Habt ihr noch Fragen, Anregungen? Nicht so aus.
Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war, schon ganz vorhin, also an Paul, du hast gesagt von wegen mit den Lederresten, dass das auch nicht so gut ist, aber ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist.
Ja, also es gibt oft so Abfall, oder also es gibt sozusagen von so einer Kuhhaut kann man relativ wenig verwenden, was quasi hochwertig ist. Das heißt, du hast halt sehr, sehr viel Verschnitt auf so einer Kuhhaut. Und die Reste werden dann tatsächlich, also es gibt tatsächlich, aber da habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, es gab ein Label, was so Upcycling-Leder gemacht hat, die haben tatsächlich so Lederflicken, also auch Schuhe, aus so Lederflicken gemacht, aber in der Regel wird das Leder irgendwie nochmal, also teilweise bis wirklich aufgelöst, mehr oder weniger, und dann zu so einer Pulpe weiterverarbeitet, also genau, bis wirklich quasi zellstoffartig aufgelöst, dann irgendwie neu gegossen, oder wie man das dann nennt.
Kann man dann da tatsächlich neues Leder quasi draus machen?
Es ist dann halt so ein Abfallleder und oft ist dann so, also genau, oft werden dann halt, also manchmal, wenn es gut läuft, werden so kleine Badges, was ich also Autoschlüssel oder so Anhänger gemacht. Mhm. Manchmal aber auch, wenn es größer ist, wird es dann einfach zu so günstigen Handtaschen oder irgendwie, also wo man eher so kleinere Fetzen braucht und wo es dann auch nicht so wichtig ist, dass die nochmal irgendwie, also genau, wo die Lederqualität nicht im Vordergrund steht.
Okay.
Ja, weil das auch
nur
sind wir wieder sozusagen am Anfang der Lederproduktion. Es wird halt nochmal so krass behandelt, dass sich tatsächlich die Frage stellt, okay, verschmutze ich das Abwasser und vergifte ich die Leute, jetzt mal sehr plakativ gesagt, die damit arbeiten, jetzt noch, damit ich das bisschen auch verarbeite, oder verbrenne ich das nicht einfach? Ne?
Und wie würdest du das quasi vergleichen? Also wenn man jetzt so eine Rechnung aufstellen würde, naja, aber lohnt es sich mal nicht? Welche Faktoren würdest du da reinziehen?
Das ist eine sehr spannende und aber auch langfristige Diskussion. Ich würde da tatsächlich so ein bisschen nach, auch wenn ich mich damit jetzt in die Nesseln setze, tatsächlich nach Bauchgefühl gehen. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann das jetzt verbrennen, kriege X an Energie raus, also bei thermischer Verwertung, wie es ja im Deutschen heißt, wird ja immer so gerechnet, okay, wenn ich das verbrenne, dann entsteht so und so viel Energie und die kann ich dann für X benutzen. Ne? Und wenn ich dann überlege, okay, ich verbrenne das bisschen, habe dann noch eine Energie, die ich zum Heizen wie auch immer nehmen kann, oder ich verursache nochmal zusätzlichen Wasserverbrauch, zusätzlichen Chemieverbrauch, um dann das Wasser auch hinterher nochmal zu reinigen, um eventuell noch eine kleine Tasche oder einen kleinen Lederanhänger zu haben, würde ich sagen, da erschließt sich mir nicht, warum ich sozusagen nochmal auf den Müll, nochmal mehr Müll draufkippe, sozusagen an Chemie und Wasser und Energie.
Aber wird nicht eigentlich die komplette Leder abgegärt und dann erst ausgeschnitten? Also wäre es jetzt nicht so ein zusätzlicher Wasserverbrauch, weil es ja schon fertiges Leder im Leben sind, es ist ja nur ein Stück von dem.
Ja, aber das muss halt sozusagen, wird also nicht immer, aber wird teilweise, also entweder wird es halt wirklich nur nochmal kleiner geschnitten, so. Aber teilweise wird es sozusagen nochmal zusätzlich, genau, also es nehmen Sie nicht einfach das, was da ist und benutzen das, sondern verarbeiten es zusätzlich nochmal weiter. Okay. Eben mit nochmal neuen Chemikalien, neuem Wasser, damit neuer Energie. Damit die Stücken zum Beispiel größer werden, jetzt mal, ne? Also dass du das dann.
Was hast du gerade gesagt, dass es halt quasi aus vielen kleinen Stücken ein tatsächlich nochmal ein großes gemacht wird und dafür muss halt wieder Chemie eingesetzt werden.
Genau, das heißt dann, also gibt es dann teilweise auch tatsächlich so unter Recycled Leder, ne? Und das sind dann manchmal so tatsächlich. Also sind dann quasi Lederabfälle, die chemisch aufbereitet werden, um wieder eine,
das haben wir auch nicht bewusst,
so ein Lederding zu werden.
Ja. Ja, es gibt, ich habe jetzt zum Beispiel bei der Ethical Fashion Week auch so ein gesehen, dass sie Leder quasi recycelt haben, aber jetzt nicht so kleine Stücke, also wirklich wie man es mit Papier macht, also super klein und daraus haben sie Handtaschen gemacht, die wirklich aussehen wie so super Luxushandtaschen. Wie kann man dann einschätzen, ob das jetzt eher zu, ja, ob der Prozess doch zu umweltschädlich ist, dass es sich nicht lohnt, oder ist es, dass es sich vielleicht doch lohnt, wenn man es nochmal verwertet und dann nicht halt.
Also, also im Ernstfall kann man das tatsächlich durchrechnen. Ne? Man könnte, also es gibt ja auch Programme und ganze Agenturen, die sich damit beschäftigen, denen kannst du sagen, hier, ich habe so eine Firma, ist es für mich sinnvoller, das zu verbrennen oder das noch weiter zu verarbeiten? Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, sich zu überlegen, finde ich das sinnvoll oder nicht.
Ja.
Ne? Und so, der Klassiker ist Äpfel aus Neuseeland. So. Mhm. Was wiegt mehr? Der Wasserverbrauch, den ich in Neuseeland habe und das, was da alles nötig ist, um die Äpfel dann hierher zu bringen oder tatsächlich einfach keine Äpfel mehr zu essen.
Und glauben viele, dass es so eine Lösung gibt, weil ich meine, vorhin gab es das Thema jetzt mit dem Kork. Das ist eigentlich was eine gute Lösung, aber jetzt ist die Nachfrage so groß, dass es gar nicht mehr nachhaltig ist, das zu machen. Und das kann man doch so quasi auf jedes Material beziehen, dass es einfach die Masse ist, die es dann auch nicht nachhaltig macht. Genau. Aber gäbe es denn so ein Material, wo man sagen könnte, nee, das ist okay, am besten benutzen wir alle immer nur noch das?
Nee, gibt es leider nicht. Deswegen auch mein, sozusagen das Plädoyer dafür, das klingt immer so blöd, und ist auch so ein New Age-Begriff, aber so der bewusste Umgang mit Sachen. Ne? Also Dinge, also sich einfach klar machen, wenn es bei der Tomate anfängt, hier diese Tomate ist irgendwo gewachsen, die brauchte was dazu. So, ich schätze die Wert bis hin, ich habe so einen Schuh, der ist irgendwo hergestellt worden, inklusive der Rohstoffe, ich wertschätze das, ich habe ein Baumwollhemd, ich wertschätze das, also ich glaube nicht, dass es, also ich glaube nicht an Cradle-to-Cradle und Kreislaufwirtschaft, dass das funktioniert, zumindest nicht mit einem, in der Gesellschaft, die so ist wie unsere. So, also ich glaube nicht, dass es jetzt so das Material gibt und das recycle ich dann einfach unendlich und dann ist quasi die Welt gerettet.
Ja.
So, das wird nicht funktionieren. Nee, also das wird ja tatsächlich nochmal eine philosophische Diskussion. Also ganz plakativ gesagt, bleiben wir mal bei Cradle to Cradle oder Kreislaufwirtschaft, ist ja vollkommen egal. So, ich habe ein Material, das kann ich 100% recyceln, habe 100% das Material nochmal. So, jetzt wollen die Volkswirtschaften dieser Welt in der Regel, wenn es schlecht läuft, 2% wachsen jedes Jahr. Brauche ich auf jeden Fall schon mal diese 2%. So, da kann man natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt schon 100% schon mal durch Recycling habe und brauche jedes Jahr nur 2% mehr, dauert es, ich bin nicht so gut in Prozentrechnung, x Jahre mehr, ne, so mit Zinseszins und so, x Jahre mehr, bis alles weg ist. Aber ist auch nicht die endgültige Lösung. Ja, deswegen ist, glaube ich, so kommt man im bewussten Umgang mit Dingen, denke ich, nicht drum rum.
Es gibt ja jetzt so Lösungen, die am Kommen sind von so laborhergestelltes Leder, beziehungsweise Haut. Das muss aber dann natürlich auch gegerbt werden oder irgendwie geprocessed werden, so wie ich das verstehe. Also wäre deine Meinung dazu, dass es keine Lösung ist, weil der Prozess selber schon so umweltschädlich ist, das zu gerben und aufzubereiten? Oder würdest du das doch als Lösung irgendwie...
Nach allem, was ich weiß über sozusagen Laborhaut, nenne ich es jetzt mal, und Laborfleisch, von gesundheitlichen Aspekten abgesehen, ist es wohl relativ effizient. So. Also es klingt so, nach allem, was ich weiß, dass es schon effizienter ist, Quadratmeter Leder im Labor irgendwann zu züchten. Es ist jetzt halt noch gerade sauteuer, aber vom Prinzip her. Oder ein Quadratmeter oder ein Kilo Fleisch im Labor zu züchten, dass das effizienter ist als eine Kuh mit Weide und so.
Naja, das sowieso, aber du meintest ja, bei Leder ist es ja nicht einfach nur so, dass man jetzt eine Kuh umbringt und das Ganze, aber diese 40 Schritte, die danach passieren, von dem ganzen...
Die hat man trotzdem am Hals, sozusagen.
Da bräuchte man einen Wissenschaftler, der mal analysiert...
So viele Fragen.
Ja, das ist halt wirklich das Problem. Genau. Das ist ja auch im Textilbereich, ist ja überall so. Dass wir halt nicht wissen, es ist halt ein Unterschied, ob eine Baumwolle beispielsweise in einer Region wächst, wo sie natürlich wächst, oder ob sie halt in einer Region wächst, wo sie ganz viel Wasser braucht und die Region einfach viel zu heiß dafür ist, weil sie da auch natürlich nicht wachsen würde. Wenn man da halt anfängt, dann das kann man ja unendlich weiterführen. Und ich glaube, das ist bei Leder natürlich genauso.
Ja. Und ich weiß nicht, wie weit die Genetik ist, aber was ja beim Gerben zum Beispiel, wenn wir jetzt mal wieder bei Gerben, da ja passiert ist, dass quasi diese Eiweiße ja quasi kaputt gemacht werden, damit das Leder eben nicht mehr verfällt, biologisch abbaubar ist, sondern haltbar wird. Und eventuell, weiß ich jetzt nicht, kann man das bei so einem Laborleder quasi gleich, quasi genmanipulationsartig gleich mit reinmachen. Ich aber habe keine Ahnung, weiß nicht, was da sozusagen wieder die Ideen sind. Ne? Aber das wäre jetzt wahrscheinlich dann die coolste Lösung, dass so eine gegerbte und gefärbte Haut einfach so auf so einer Produktionsstraße hinten rausfällt und schneiden wir dann nochmal ein Stückchen. Keine Ahnung.
Ohne Abfall.
Genau, ohne Abfall. So Zero Waste, Schnittmustererkennung direkt. So, keine Ahnung.
Ja, ein weites Thema. Ja, schön. Vielen Dank erstmal. Ja, bitte noch, bitte.
Warum gibt es Zwischenlabel nicht mehr?
Das hat zwei Hauptgründe. Meine Frau hatte keine Lust mehr. Und der wichtigste Grund eigentlich. Und unsere Schuhe waren tatsächlich ziemlich teuer, dadurch eben aufgrund der vorgenannten Sachen. Und wir haben dann einen Sommerschlussverkauf gemacht und haben die Schuhe mehr oder weniger, nicht ganz, aber mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis verkauft. Und waren dann auf der quasi Kauf- und Abnahmemenge, wo es für uns funktioniert hätte. Also wenn wir quasi jeden Monat so viele Schuhe verkauft hätten, so wäre das von der Stückzahl her gewesen. Aber dadurch, dass wir sie ohne Gewinn verkauft haben, war es doof. Und dann haben wir halt gedacht, okay, es ist zu schade, um das sterben zu lassen, das Projekt, und haben es quasi an unseren Schuhmacher übergeben. Also man kann quasi unsere Schuhe mit den Materialien immer noch über unseren Schuhmacher in Pirmasens beziehen. So, also die Marke gibt es quasi noch unter seinem, also Zarini-Schuhs, unter seiner Marke gibt es das mit. Also da kann man immer noch sagen, hier Ralf, du machst doch diese drei von Schuhe, ich brauche ein paar, und dann macht er die.
Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es gibt noch sehr viel zu essen, also haut rein. Wir haben noch Getränke und Peeling natürlich nicht vergessen.